Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute hören Sie eine Pfingstpredigt, aber mal ein bisschen anders. Über Pfingsten wissen die meisten Leute sehr wenig Bescheid. Wenn ich mit Leuten über Pfingsten rede, merke ich, das ist so schwer sich vorzustellen. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Dann diese seltsame Pfingstgeschichte in der Bibel. Wie passt das alles zusammen und was steckt dahinter? In dieser Pfingstpredigt wollte ich eigentlich auf die Fragen der Leute zu Pfingsten eingehen. Da habe ich ganz groß dazu aufgerufen, aber das hat nicht geklappt. Es kam keine einzige Frage zu Pfingsten rein. Naja, aber Fragen gibt's eigentlich genug, finde ich. Und deswegen hören Sie jetzt die FAQ-Predigt zu Pfingsten. Viel Freude beim Zuhören, wünscht Andreas Ross. Im Religionsunterricht, liebe Gemeinde, habe ich die Schüler nämlich gefragt, was wisst ihr über Pfingsten? Und wissen Sie, was da kam? Das Schweigen im Walde. Und ich glaube, dass das nicht nur bei den Schülern so ist, dass ihnen nichts zu Pfingsten einfällt, sondern das geht vielen Erwachsenen auch so. Und dann habe ich gedacht, ich frage die Leute einfach mal, was sie für Fragen haben zu Pfingsten. Und wissen Sie, ich bin ja so unfassbar modern in technischem Sinn. Gell? Ich kann es manchmal selber nicht fassen. Und dann habe ich gedacht, das mache ich digital. Fürs Blättle reicht es eh nicht mehr. Das kriegen die Leute erst am Samstag. Wer kann sich da noch einen Kopf machen? Also habe ich digital gemacht. WhatsApp, Instagram, Facebook, unsere Homepage. Überall rumgefragt, was ist deine Frage zu Pfingsten? Und wissen Sie, was gekommen ist? Gar nichts. Keine einzige Frage. Es kamen zwei Fragen zum Heiligen Geist. Sehr ausführliche, zum Teil echt kritisch hinterfragende Beiträge. Und wir haben ja vorher mal diese Aktion gemacht mit den Karten. Sie haben Ihre Fragen gestellt. Die meisten davon haben sich auf den Heiligen Geist bezogen. Jetzt muss ich vielleicht manche enttäuschen, denn das schaffe ich nicht, in einer Predigt auf diese Fragen alle einzugehen. Wir wollen ja heute wieder nach Hause kommen. Und deswegen Folgendes. Ich mache heute die Fragen zum Schwerpunkt Pfingsten und mache nächste Woche die Fragen zum Schwerpunkt Heiliger Geist. Und wer da nicht da ist nächste Woche, kann sie einen Podcast danach hören oder die Aufnahme im Internet anschauen auf unserem Streaming-Server. Das geht dann schon, aber alles auf einmal, da würden wir heute nicht mehr rauskommen. Außerdem habe ich keine Ahnung, muss ich erst nachschauen. Also, finde ich ja schon interessant. Ich habe mich jetzt gefragt, also wir sind ja die Profis hier, die Leute, die in die Kirche gehen. Ich habe mich gefragt, warum kommt denn da keine einzige Frage zu Pfingsten? Und habe gedacht, ja wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Erstens, es ist schlicht und einfach alles klar. Dann dachte ich, naja, eher unwahrscheinlich. Vielleicht ist es genau andersrum. Es ist überhaupt gar nichts klar, was mit Pfingsten zu tun hat. Überhaupt nichts. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Wissen Sie, Pfingsten ist so ein unanschauliches Fest. Also, eine der Fragen, die heute gekommen ist, warum gibt es an Pfingsten keine Geschenke? Sobald ich die Stelle finde, wo man sich darüber beschweren kann, werde ich das ändern. Aber sehen Sie, das ist so typisch. Es gibt keine Geschenke an Pfingsten. Dann kann man sagen, okay, damit ist uns die kommerzielle Überfrachtung des Festes erspart geblieben, nur dadurch. Es gibt aber auch keine Bräuche zu Pfingsten. Wir haben an Weihnachten den Christbaum, wir haben Ostern das Osterlamm und vieles andere noch, keine Frage. Aber wir haben an Pfingsten keine Bräuche, das gibt's nicht. Es gab vielleicht mal welche, die sind aber alle verschwunden und es gibt jetzt heute nur noch außerkirchliche Bräuche, was Pfingsten anbetrifft, aber keine kirchlichen mehr. Also Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und der Heilige Geist ist so abstrakt, so unvorstellbar, so ungreifbar. Damit hängt es wohl zusammen, dass alles so unanschaulich ist. sowieso hängt es mit dem Heiligen Geist zusammen. Hier ist eine Frage, welche Farbe hat der Heilige Geist? Da würde ich mal zweierlei antworten. Erstens, alle Farben, die man sich vorstellen kann. Und zweitens, in liturgischer Frage immer rot. Da kam eine Mama, und hat gesagt, das Kind, mein Kind war am Pfingsten in der Kinderkirche und die haben da irgendwas gemacht mit einem Lagerfeuer. Ja, es geht in der Pfingstgeschichte auch irgendwie um Feuer. Nicht um Lagerfeuer, aber um Feuer, und daher kommt es, die Farbe des Heiligen Geistes, wenn es hier um die Liturgie geht, um die Kirche geht, um den Gottesdienst, ist rot. So unanschaulich das Pfingstfest ist und so bar wir sind aller Bräuche und nicht einmal Geschenke gibt's, so beliebt ist das Pfingstfest. Das ist mir schon lang klar geworden, als nämlich Mitte der 90er Jahre die Pflegeversicherung eingeführt wurde bei uns. Da hat es damals geheißen, hört zu, wir müssen, um die Pflegeversicherung finanzieren zu können, einen Feiertag opfern und da arbeiten gehen, damit das Bruttosozialprodukt wieder stimmt. Das war natürlich ein unsinniges Argument, aber so ist es manchmal in der Politik. Und dann haben die Leute diskutiert in Deutschland, welchen Feiertag schaffen wir ab. Dann standen am Schluss zwei noch zur Auswahl, nämlich der Pfingstmontag und der Bußenbettag. Die Kirchen haben gesagt, Leute, wenn überhaupt, dann den Pfingstmontag, dann haben wir wenigstens noch Pfingsten. Aber auf die Kirchen hat niemand gehört, die Kirchen waren nicht fähig, ihre Stimme zu erheben. Wer hat am Schluss dafür gesorgt, dass nicht der Pfingstmontag geopfert wurde, sondern der Buß- und Bettag, der heute eben kein gesetzlich geschützter Feiertag mehr ist? Das waren der Verband der Schausteller und Pfingstmarktbeschicker. Die waren so stark in ihrer politischen Ausdruckskraft, dass die es geschafft haben, alle zu überzeugen, Finger weg vom Pfingstmontag. Das geht nicht, da sind die ganzen Pfingstmärkte. Und wieder hat diese Ebene gesiegt. Der Bußenbettag wurde damals dann geopfert. Also, Pfingsten ist ein schwieriges Fest, das gebe ich zu. Ganz gewiss auch nicht das älteste Fest der Christenheit. Jetzt habe ich mir gedacht, in der Vorbereitung zu diesem Sonntag, gut, wenn die Leute auch keine Fragen haben, ich bin ja Pfarrer, ich habe Antworten. Und jetzt gebe ich Ihnen 8 Antworten auf 8 Fragen, die ich selber mir gestellt habe, weil ich es wissen wollte und die ich anderswo gefunden habe. Und manche sind hier aufgenommen, da komme ich gleich noch drauf. 8 Fragen, 8 Antworten. Erstens, das wird Sie jetzt überraschen, die erste Frage, aber jetzt spricht halt der Theologe hier. Gell? Also, Verdacht. Es ist ja so, hinter Ostern, dem christlichen Fest Ostern, steckt ein jüdisches Fest, das Passafest. Ist das bei Pfingsten vielleicht auch so? Antwort, ja, das ist auch so. Hinter dem christlichen Pfingstfest stand ursprünglich das jüdische Wochenfest. Wochenfest ist die deutsche Übersetzung, Schavuot heißt das bei den Juden, dieses Fest. Und das haben die da gefeiert. Es war so eine Art Erntedankfest. Wissen Sie, in Israel ist es so, an Passa beginnt die Weizenernte. Anderes Klima, die haben mehrere Ernten im Jahr. An Passa beginnt die Weizenernte. Und das geht wochenlang. Und dann, wenn wir Pfingsten feiern, also am Schavuotfest, ist die Weizenernte abgeschlossen und da feiern die ein Erntedankfest. Also dieses Fest steckt hinter dem Pfingstfest. Das war übrigens auch ein Wallfahrtsfest, dieses Schavuotfest. Und deswegen waren viele Leute aus aller Herren Länder in der Stadt. Da komme ich nachher noch drauf, welche Rolle das spielt. Das war die erste Frage. Die zweite Frage, warum liegt der Termin des Pfingstfestes in jedem Jahr anders? Antwort, weil es von Ostern abhängt. Dieses jüdische Wochenfest war immer exakt 7 Wochen nach Passa. Und deswegen ist das Pfingstfest immer exakt 7 Wochen nach Ostern. Ist Ostern früh, ist auch Pfingsten früh. Ist Ostern spät, ist auch Pfingsten spät. Der Termin des Pfingstfestes richtet sich nach dem Termin des Osterfestes. Und dieser Ostertermin wird ja bekanntlich nach dem Mondkalender berechnet. Deshalb ist er jedes Jahr anders. Frage 3. Woher kommt der Name Pfingsten? Das ist eine richtig gute Frage. Also, hier steht, warum heißt es in der Apostelgeschichte schon Pfingsttag? Sehr gut beobachtet. Tatsächlich ist es so, in der Pfingstgeschichte, die im Buch der Apostelgeschichte Kapitel 2 erzählt wird, da heißt es ganz am Anfang im ersten Satz, als der Pfingsttag gekommen war. Und da fragt man sich, das Fest gab es doch noch gar nicht. Wieso steht denn da, als der Pfingsttag gekommen war? Was war doch das allererste Pfingsten, das das Pfingstfest überhaupt begründet hat? Sehr, sehr seltsam. Aber gehen wir der Spur nach. Es gibt eine Lösung dafür. Also, Pfingsten heißt auf Deutsch übersetzt 50. Fertig. Der 50. Das Wort, das in der Bibel hier im Griechischen steht, heißt Pentekoste und das heißt schlicht und einfach der 50. Der 50. Tag. Und dieses Wort Pentekoste, also diese Bezeichnung der 50. Tag, ist tatsächlich eine jüdische Bezeichnung für dieses jüdische Fest. Wissen Sie, die Juden, die in Palästina, in Israel gelebt haben, die sagten Shavuot, das Wochenfest, aber die vielen Juden, die schon außerhalb von Israel gelebt haben und Griechisch gesprochen haben, die sagten Pentekoste. Sie meinten das gleiche jüdische Fest. Pentekoste ist also im Grunde eine jüdische Bezeichnung, die wir Christen so übernommen haben. Und dann wurde aus diesem Pentekoste durch die Regeln der Lautverschiebung in der Sprache das deutsche Wort Pfingsten. Im Englischen lief es anders, da heißt Pfingsten heute noch, wissen Sie das, Pfingsten auf Englisch? Ja, Pentecost, fertig. Das alte griechische Wort. Und jetzt aber die Frage, ihr habt gesagt, 7 Wochen nach Ostern ist dieses Shavuot oder Pentekoste, dieses Wochenfest. Warum heißt es dann der 50.? 7 mal 7 sind noch 49 Tage. Und da kommt jetzt schon wieder die Antike ins Spiel. Die haben anders gezählt damit, das wissen Sie aber. Die haben damals, wenn sie gezählt haben, die Tage, immer im Gegensatz zu uns, immer den Tag mitgezählt, an dem sie angefangen haben zu zählen. Denken Sie an Ostern. Wir sagen ja alle, Jesus ist am 3. Tag auferstanden. Karfreitag ist er gestorben und dann 3 Tage, Samstag, Sonntag, Montag. So wäre es bei uns. Aber in der Antike hat man den ersten Tag mitgezählt, deswegen ist der Sonntag der 3. Tag. Und deswegen ist das Wochenfest, Pentekoste, der 50. Tag, weil man den Ostersonntag noch mitgezählt hat. Also den Passatag. Deswegen heißt das. Und der deutsche Name, kurz gesagt, der deutsche Name Pfingsten hat sich aus dem griechischen Begriff Pentekoste entwickelt und das heißt schlicht und einfach 50, weil dieses Wochenfest 50 Tage nach Ostern, nach Passa war, nach der antiken Zählweise. Frage 4. Was ist an diesem sogenannten Pfingstereignis eigentlich passiert? Wird ja bei Lukas erzählt in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Sie haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Was bisher geschah? An Himmelfahrt hat sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet. Und er hat ihnen dabei etwas versprochen. Er hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. So hat es Jesus versprochen. Und was ist dann passiert? Nichts. Viele Tage lang nichts. Und dann aber am Wochenfest, an diesem 50. Tag nach dem Passafest, da waren die Jünger und Jüngerinnen wieder versammelt und dann erzählt Lukas, geschah Folgendes. Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Und dann sind die Leute rausgegangen aus diesem Haus, wo sie sich versammelt hatten, und auf die Straße. Und die, die draußen waren, die hörten dann die Freunde von Jesus in ihrer eigenen Sprache sprechen, obwohl die Jünger diese Fremdsprachen ganz sicher nicht konnten. Welchen Grund hätte es auch gegeben? Ein Sprachwunder also. Also, um es kurz zu machen, die Pfingstgeschichte erzählt, wie der Heilige Geist zu den Nachfolgern von Jesus kam. Und zwar, nachdem Jesus seit der Himmelfahrt nicht mehr bei ihnen war. Und so wie es Jesus angekündigt hatte, waren sie jetzt plötzlich Zeugen für ihn. Die gingen auf die Straße, konnten gar nicht anders, redeten mit den Leuten über Jesus. Ja, Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Aber bevor wir so schnell zum Heiligen Geist gehen, lassen Sie uns mal versuchen. Fünfte Frage, wie kann man das mit dem Brausen und den Feuerzungen verstehen? Was soll das? Und ich sage Ihnen, hier kommt, das ist wieder eine dieser Stellen in der Bibel, da kommt es auf jedes einzelne Wort an, das geschrieben ist. Das ist so präzise formuliert. Also Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, hat sich wirklich viel Mühe gegeben, das zu beschreiben. Trotzdem spürt man, wie er geschwommen ist, wie er versucht hat, Worte zu finden, um das zu beschreiben, die es dann doch nicht richtig treffen, weil das, was geschehen ist, nicht zu beschreiben ist mit Worten. Ja, was ist denn passiert? Ich habe gesagt, jedes einzelne Wort. Also, es geschah plötzlich. Das ist ein wichtiges Signalwort, denn das sagt, was jetzt kommt. Das war nicht planbar von Menschen, das hat niemand von Menschenhand vorbereitet. Das kam so von Gott. Und dann wird beschrieben, ein Brausen vom Himmel. Dadurch wird gesagt, das, was jetzt kommt, das kommt aus dem Bereich Gottes zu den Menschen herunter. Und dann heißt es ja, dieses Brausen erfüllte das ganze Haus. Jetzt sind wir schon bei der dritten Kennzeichnung. Sehr präzise beschreibt Lukas das. Das ganze Haus ist erfüllt, nicht nur in einer Ecke oder so. Das heißt, es geht um ein sehr kraftvolles Ereignis oder wie man es bei uns in der Politik sagen würde, ein Ereignis mit Wumms. Das ist wichtig. Und jetzt ist ein anderes Wort sehr wichtig, das kleinste Wort, das hier steht, ja? Nämlich das Wörtchen wie. Gerade bei der Sache mit dem Wind und so und mit dem Feuer, da steht das Wörtchen wie. Weil Lukas nach Worten ringt. Es gab keinen Wind und es gab kein Feuer. Aber sowas wie. Er sucht nach Vergleichen. Und die Vergleiche, die er dann gefunden hat, die haben die Leute damals viel besser verstanden, als wir sie heute verstehen. Warum? Weil sie in der Welt der Bibel lebten und ihre Bibel so kannten, dass sie gesagt haben, aha, das geht hier vor sich. Was war denn los? Also, sie kannten diese Beschreibungen, wie Gott zu den Menschen kommt, wie Gott, zum Beispiel am Schluss des Jesaja-Buches wird beschrieben, Gott kommt zu seinem Volk Israel und reißt es raus und rettet es. Und das wird mit folgenden Worten beschrieben. Siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Sturmwind. Bei Luther steht in der Übersetzung, seine Wagen wie ein Wetter, aber wörtlich übersetzt heißt es Sturmwind. Und das sehen Sie schon, Feuer und Sturmwind, wenn Gott kommt. Und dann haben die Leute damals gewusst, als Lukas das geschrieben hat, aha, Gott kommt. Es gab diese beiden Erscheinungen, die Jesus-Leute konnten was hören und sie konnten was sehen. Hören konnten sie ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm. Okay, für antike Menschen sind Wind und Sturm, das merkt man, wenn man so ein bisschen die Schriften aus dieser Zeit liest, die waren echt geheimnisvoll. Wind und Sturm, keine Ahnung, was da drin steckt und wie das funktioniert. Und Liebe Geschwister, glauben wir doch nicht, dass wir so viel gescheiter sind wie die Leute damals. Ich meine, warum gibt's denn eine Tornado-Forschung? Warum gibt's denn Tornado-Jäger? Weil wir keine Ahnung haben, wie sich ein Tornado aufbaut und keine Ahnung haben, wie man das voraussehen kann und voraussagen kann zum Schutz der Menschen. Also, Sturm ist immer noch sehr geheimnisvoll für uns, die wir ja viel gescheiter sind als die Leute damals, gell? Aber so geheimnisvoll es war, da gab's ja noch eine andere Schiene. Denn die Leute damals, die Jesus-Leute, hatten ja ihre Erfahrungen gemacht, die kannten die Geschichten aus dem Ersten Testament, aus dem Alten Testament und wussten deshalb, aha, Sturmwind, das ist auch eine Begleiterscheinung, wenn Gott zu den Menschen kommt. Denken Sie nur mal an die Geschichte von Elia. Elia, der zum Berg Horeb ging und Gott dann begegnete, da wird zuerst erzählt, wie Gott im Sturmwind kam. Wir wissen, Gott war dann nicht im Sturmwind, sondern er war in der Stille am Schluss. Aber als erstes wird erzählt, Gott schickt einen Sturmwind. Das war das, was die Leute erwartet haben. Da wussten sie, klar gibt's einen Sturmwind, wenn Gott zu den Menschen kommt. Und sehen Sie, die Jesus-Leute damals, die konnten das einordnen. Die wussten, aha, Sturmwind heißt, Gott selbst kommt jetzt zu den Menschen, zu uns. Das war die Sache zum Hören, also etwas für ganz viele Sinne. Und dann kam das, was sie gesehen haben. Zungen zerteilt wie von Feuer, die setzten sich auf einen jeden von ihnen. Das ist jetzt Luther-Übersetzung. Und das hat einen Sinn, dass ich das hier zitiere. Es ist einfach unvorstellbar. Wie soll man sich das denn vorstellen? Wissen Sie, es gibt ganz wenige Gemälde über das Pfingstereignis, weil alle Maler sich gefragt haben, wie soll ich das denn malen? Alles, was ich versuche, sieht absolut lächerlich aus. Stimmt? Kann man sich nicht vorstellen, kann man auch nicht malen. Wissen Sie, hier steht Zungen zerteilt wie von Feuer. Wie umständlich geht's denn eigentlich noch? Merken Sie das? In der Guten Nachricht hat man versucht, das verständlicher zu übersetzen. Da steht Flammenzungen. Wörtlich steht hier nur Zungen. Hey, es gibt doch im Griechischen auch ein Wort für Flamme. Das kennen Sie alle, dieses Wort für Flamme. Das heißt Phlox. Phlox im Garten ist die Flammenblume. Flamme auf Griechisch heißt Phlox. Das hätte Lukas doch hier verwenden können. Aber nein, Lukas verwendet nicht das Wort für Flamme, dass man sich's besser vorstellen kann, sondern er benutzt absichtlich das Wort Zungen. Gut, wir sagen auch Feuerflammen züngeln. Er benutzt absichtlich das Wort Zungen, weil er das, was die Jesus-Leute so irritiert hat, das will er rüberbringen. Und wenn wir heute versuchen, das alles zu glätten und zu übersetzen, dass man es besser versteht, dann ersparen wir den Leuten die Irritation und damit leider aber auch das Nachdenken. Also, es war irgendwas mit Feuer, es waren irgendwie Zungen, Flammen, sowas, die setzten sich auf einen jeden von ihnen. Jetzt haben wir das in Rallye besprochen, habe ich gesagt, Leute, was machen wir jetzt? Wie kann man sich das vorstellen? Dann meldet sich einer von den Schülern und sagt, naja, das war doch so ähnlich wie bei Mose am brennenden Dornbusch, oder? Der ist doch auch, hat gebrannt und ist nicht verbrannt, weil es gar kein richtiges Feuer war. Und ich denke, Mensch, der Kerl hat recht. Das ist doch da genauso gewesen. Feuer, das keins ist. Diese Geschichten hatten die Jünger von Jesus drauf. Die wussten, aha, wie bei Mose, das ist doch ein Zeichen, dass Gott da ist, auf ganz besondere Art und Weise. Also, ich fasse es zusammen, Frage 5. Wie kann man sich das vorstellen mit den Feuerflammen und dem Windbrausen? Mit diesen beiden seltsamen Beschreibungen will Lukas sagen, Gott selbst kommt zu den Jüngerinnen und Jüngern. Gott selbst kommt. Es heißt ja im nächsten Vers, denn sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Und das haben die Leute damals viel schneller verstanden, als wir uns das heute erarbeiten müssen. So, kommen wir zur Frage 6. Wie kann man sich das mit dem Heiligen Geist vorstellen, wenn es da heißt, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist, vom Heiligen Geist? Ich stelle mir das so vor, der Heilige Geist kommt zu den Leuten und durchströmt sie. Das muss etwas Erfahrbares gewesen sein. Lukas wollte sagen, Gott selbst kommt zu ihnen. Nächsten Sonntag erzähle ich Ihnen was über die Frage, wer ist der Heilige Geist im Unterschied zu Gott? Jesus hatte das so angekündigt bei der Himmelfahrt, der Tröster kommt zu euch. Und das hat ja Jesus nur präzisiert und konkretisiert, denn schon Jahrhunderte vor ihm haben die Propheten das angekündigt, im Joel zum Beispiel. Das ist genau die Stelle aus der Bibel, die Petrus in seiner Pfingstpredigt dann zitiert und sagt, ihr wisst doch, wie Joel gesagt hat, Gott gießt seinen Geist auf und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Das ist da geschehen am Pfingsten, was lang angekündigt war. Aber, sorry, mehr dazu nächste Woche, denn das wäre zu viel heute. Also, ich fasse kurz zusammen. Durch die Ausgießung des Geistes kommt Gott auf ganz neue und ganz andere und ganz direkte Art zu den Menschen und ist ihnen nahe. Jetzt die vorletzte Frage, Frage 7. Haben die Jünger wirklich in anderen Sprachen gesprochen, die sie gar nicht kannten? Es wird ja in der Apostelgeschichte erzählt, sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Und die Leute sind raus auf die Straße gegangen und jetzt kommt diese Sache. In Jerusalem wohnten schon viele Juden, die im Ausland groß geworden sind, aber dieser alte Traum für einen Juden, damals schon in Jerusalem begraben zu werden, da muss man ja zur entsprechenden Zeit in Jerusalem leben. Und deswegen kamen viele Juden, die in Afrika oder in Griechenland oder in Italien aufgewachsen sind, in ihrem Alter nach Jerusalem. Und die hatten natürlich andere Muttersprachen. Und außerdem war ja dieses Wallfahrtsfest, dieses Erntedankfest, da kamen auch viele Leute aus dem Ausland. Also es gab viele Leute, die ausländische Gäste, die andere Sprachen sprachen. Und Lukas schreibt, die Menge wurde verstört, schon wieder die Irritation. Denn dann jeder hörte sie in der eigenen Sprache reden. Ein Sprachenwunder. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß nicht, ob Sie es schon erlebt haben, aber ich kenne es, das gibt es auch heute noch. Dass Menschen im Auftrag Gottes in Sprachen reden, die sie nicht können, um anderen zu helfen. Das gibt es auch heute noch. Und an was erinnert uns diese Sache? An welche Bibelgeschichte? Ja, an die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die ja damit endet, dass Gott die Menschen verwirrt und plötzlich alle andere unterschiedliche Sprachen sprechen. Und die Pfingstgeschichte hier erzählt genau das Gegenteil. Sie erzählt, wie Gott diese Sprachvielfalt wenigstens für einen Augenblick oder einen Tag rückgängig machte und überwunden hat. Völkerverständigung statt Sprachwirrwarr. Das ist Pfingsten. So, und jetzt zum Schluss. Frage 8. Was bedeutet Pfingsten für uns heute? Steht hier auch als Frage. Welche Bedeutung hat Pfingsten heute noch für uns? Pfingsten hat so viele verschiedene Bedeutungsebenen wie Finger an einer Hand. Erstens. Gott kam damals selbst und unmittelbar zu den Jesusleuten. So kraftvoll und so direkt ist Gott auch heute noch bei uns. Die Jünger haben sich eben nicht tagelang darauf vorbereitet, dass jetzt der Geist Gottes kommen könnte und dann muss man fasten und meditieren und was weiß ich. Nein, die waren unvorbereitet. Der Geist Gottes kam einfach von sich aus. Und da sage ich, so kommt Gott auch zu uns, auch wenn wir nicht in Stimmung sind. So kommt Gott zu uns. Vertrauen wir darauf, wir sind verbunden mit Gott, dafür sorgt Gott selber und er kommt in unseren Alltag, ob wir darauf vorbereitet sind oder nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, den Jesus-Leuten ist bei diesem Ereignis ganz neu bewusst geworden, dass Gott bei ihnen ist. Und diese Sache, diese innere Gewissheit, dass Gott da ist, das ist Pfingsten. Wir gehören zu Gott und auch wir können das erleben. Bitten wir Gott um diese Gewissheit. Und das Dritte, die Jünger hatten sich ja zurückgezogen in diesem Haus in Jerusalem. Da haben sie sich getroffen, haben sich wahrscheinlich gegenseitig versucht zu trösten, haben in den Heiligen Schriften gelesen und versucht zu verstehen, was da gerade vor sich geht, ob sie irgendwas finden. Und wissen Sie was? Der Heilige Geist hat die Christen aus ihrer sicheren, kuscheligen Ecke rausgetrieben auf die Straßen. Sie haben dann den Menschen von Jesus erzählt. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann macht es Gott mit uns auch so. Wissen Sie, es gäbe doch jetzt für mich als Pfarrer nichts Einfacheres, der Traum eines jeden Pfarrers. Also, alle diese hier sitzen, kommen sie nächsten Sonntag wieder und jeder bringt noch einen Menschen mit, dann sind wir doppelt so viel. Was gibt es Schöneres für einen Pfarrer wie eine volle Kirche? Aber darum geht's in der Pfingstgeschichte überhaupt gar nicht. Darum geht's nicht. Nein, es geht darum, dass wir unsere gemütliche und schöne Kirche verlassen und nach draußen gehen zu den Menschen auf der Straße, um ihnen von Jesus zu erzählen und zu helfen. Nicht, dass wir hier sind, sondern dass wir da draußen sind. Darum geht's. Und das wäre doch was, oder? Das ist die dritte Sache. Jetzt die vierte Sache. Was Pfingsten heute noch bedeutet. Die Menschen aus unterschiedlichen Ländern haben sich damals doch verstanden. Die konnten sich verständigen. Und auch wenn es nur für einen Tag war, möglicherweise, Gott hat für Völkerverständigung gesorgt. Und damit hat er uns auch einen Auftrag gegeben. Geht raus zu den Menschen, den anderen, die andere Sprachen sprechen. Sucht die Verständigung mit ihnen, redet mit ihnen, lebt mit ihnen. Pfingsten ist ein Aufruf zur Völkerverständigung. Das ist die vierte Sache. Und zum Schluss die fünfte Sache. Pfingsten war damit auch ein Startschuss. Ein Startschuss für eine neue Ära in der Jesusbewegung, eine neue Zeit, die dadurch gekennzeichnet war, dass sie war ohne den auferstandenen Jesus in der Form, wie es die Jünger damals erlebt haben. Die waren ja nach Ostern mit ihm wochenlang zusammen, also jetzt ohne Jesus in dieser Form, wie es bisher war, aber mit dem Heiligen Geist und natürlich in anderer Weise auch mit Jesus, das ist klar. Pfingsten wird als Geburtstag der Kirche gehandelt. Da habe ich aber heute keinen Schwerpunkt drauf gelegt. Pfingsten war so ein gewaltiges Erlebnis für die Jesusleute, ich sag's Ihnen. Und ich staune jedes Mal, wenn ich das lese in der Bibel. Gott hat ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen mit seinem Heiligen Geist. Und ich denke, alles, was wir machen können, ist Gott bitten. Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten. Kehr bei uns ein mit dem Geist deiner Kraft. Amen.